Synchronschwimmgruppe ist seit Monaten niemand mehr aufgetaucht. Dafür sind wir aber so synchron wie nie. Seit du weg bist, habe ich alle Zigaretten aufgeraucht und gehe ganz allein zur Paartherapie. Immer muss ich alles alleine machen, alleine machen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Tilman Klaas alias Lampe. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Moin.
Schön, dass du da bist, Tilman. Es geht los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Erste Frage bezieht sich auf dein letztes Album. Rechts oder links?
Links.
Vor der Bühne oder hinter der Bühne?
Auf der Bühne.
Nacktschnecken mit Hut sind?
Finde ich in Ordnung.
Mein Lieblingsliebeslied ist?
Von Teenage Fan Club.
Das heißt?
Your love is the place where I come from.
Fährst du Auto?
Ja, ich fahre Auto.
Dein Lieblingsprodukt an der Tankstelle, wenn du da vorbeikommst? Was kaufst du da?
Capri-Sonne.
Diesen Sport mache ich?
Keinen.
Diesen Sport würde ich gerne machen?
Mehrere.
Im Urlaub, Berge oder Strand?
Kommt auf die Jahreszeit an.
Werbung zu machen ist für mich?
Schwierig.
Kiosk oder Kneipe?
Kiosk.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können.
Cello.
Wenn du nicht Musiker wärst, gäbe es einen Beruf oder im weitesten Sinne, was du unter Beruf verstehen würdest, was dir auch Spaß machen würde, wo du gedacht hast, oh, das würde ich eigentlich auch gerne machen oder würde mich interessieren?
Ich glaube, ich hätte gerne irgendwie was mit Holz gemacht auch.
Ah ja. Warum mit Holz?
Ich mag einfach das Material.
Und was hättest du gerne mit Holz gemacht?
Ja, so... Weiß ich nicht, irgendwie so einen Tisch, irgendwie so Sachen bauen, das finde ich gut.
Ich erlöse dich. Erstmal vielleicht die Frage, wie geht's dir gerade? Wir zeichnen am 8.10. auf, sind circa 2 Wochen vor deiner großen Tour, die losgeht in Heidelberg. Direkt am Release-Tag ist das, ne? Das ist das
genau.
Release-Konzert. Wie geht's dir gerade? Wie ist die Lage bei dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr vorfreudig auf die Tour, auf das Album, das endlich in den Händen halten zu können. Und hab viel zu tun jetzt gerade auch noch, weil man muss ja dann doch immer irgendwie ganze Werbung und Content. Darum geht es ja eigentlich.
Ja, und du hast gerade gesagt, Werbung ist nicht so was du gerne machst. Und ich glaube, in einem Post hast du auch geschrieben, man hat mir gesagt, ich soll mal mehr Werbung machen. Was ist denn das Stressige für dich an Werbung und wie gehst du mit sowas um, eigentlich, wenn sowas an dich herangetragen wird?
Naja, als ich angefangen habe, Musik zu machen, hat mir keiner gesagt, dass ich auch noch irgendwie Content produzieren muss. Da gab es irgendwie dieses Instagram und so weiter, das gab es ja, und TikTok und wie sie alle heißen, das gab es ja alles noch gar nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit der Musik so ernsthaft weitergemacht hätte, wenn mir das jemand sehr früh gesagt hätte, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur irgendwie in so einem komischen leeren Raum sprechen muss, wo gar keine Leute sind, und dann geht das in irgendeinen Algorithmus rein und meistens erreicht es doch nicht irgendwie alle Leute, die man eigentlich gerne erreicht hätte mit dieser Werbung. Keine Ahnung, es stresst mich einfach. Und ich bin auch, ich hänge schon bei Social Media ab, so ist nicht. Also, aber eher so passiv, und dann scrolle ich mich da so ins Verderben.
Okay, und zweite Frage noch, bevor wir gleich mal loslegen und über dein anstehendes Album sprechen. Du hast gerade Cello erwähnt als Instrument, das du gerne spielen würdest. Was reizt dich so am Cello? Was findest du schön am Cello?
Ich finde den Klang einfach wunderschön. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass das Cello auch irgendwie am nächsten von der Frequenzspektrum, von dieser Range, am nächsten an der menschlichen Stimme ist. Ja, weiß nicht, irgendwie berührt mich das Instrument. Und ich habe jetzt auf diesem Album, also auf dem neuen Album, was jetzt bald erscheint, da habe ich zum ersten Mal tatsächlich Cello aufgenommen. Aber ich habe das natürlich nicht selber gespielt, sondern ein Freund von mir, Nick Reck, an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal.
Okay. Wenn jetzt jemand diese Sendung hört und nichts mit dem Namen Lampe anfangen kann, wie würdest du dich denn vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Also ich schreibe Lieder erstmal. So, das ist so meine Hauptaufgabe, würde ich sagen. Und dann mache ich noch Konzerte und spiele diese Lieder vor in verschiedensten Besetzungen. In letzter Zeit viel Solo, weil das auch so eine finanzielle Frage und Aufwandsfrage ist. Aber auch zu zweit. Und jetzt auf der kommenden Tour sind wir sogar zu dritt mit einer Schlagzeugerin dabei. Genau, und das ist vielleicht erstmal im Kern das, was ich tue. Spiel selber Gitarre und die Texte sind in der deutschen Sprache geschrieben. Und das ist so das. Ein bisschen funny, ein bisschen sad.
Ja, okay, dann hast du die Frage eigentlich schon beantwortet. Was ist das für eine Art Musik, die du schreibst? Willst du dem noch was ergänzen? Oder?
Ja, mir hat letztens ein Freund gesagt, der US-Amerikaner allerdings ist, der hat mir gesagt, dass es musikalisch irgendwie ihn so ein bisschen an, also so zwischen Teenage Fanclub und Magnetic Fields, dass so an die beiden so erinnert, irgendwo dazwischen. Also so eine gewisse Power-Pop-Alternative-Sache, aber dann gleichzeitig irgendwie mit so einer schrägen Note und weirden Sounds und textlich sind meine großen Helden irgendwie, ja, natürlich auch Stephen Merritt von Magnetic Fields oder auch Adam Schlesinger von Fountains of Wayne, also schon eher so Amis irgendwie oft. Dann aber auch, naja, deutschsprachig, so Fanny van Dunn, der deutsche Dylan, meiner Meinung nach. Tokotronic, solche Bands finde ich halt gut.
Was ist denn das schönste Kompliment, das du bisher bekommen hast zu deiner Musik, und was auch vielleicht das schlimmste Kompliment, das du bekommen hast zu deiner Musik? Kannst du dich da an was erinnern?
Ja, das habe ich mal nach einem Konzert von mir erlebt. Da hat die Person, kam zu mir nach dem Konzert und hat gesagt, ich finde deutschsprachige Musik richtig scheiße. Aber du warst okay.
Ja, es ist nicht so leicht, also da Herzen zu gewinnen, glaube ich auch. Ja,
ja, aber das finde ich, das ist so beides gleichzeitig. Also auf der einen Seite natürlich irgendwie so ein kleiner Diss, weil ich habe gerade kurz vorher anderthalb Stunden auf Deutsch Lieder gesungen. Und dann war es aber so, dass diese Person dann irgendwie trotzdem irgendwas daran gut fand oder sich unterhalten gefühlt hat. Und das war schön, das war dann das Kompliment irgendwie an der Stelle.
Okay, also beides in einer Aussage eigentlich vereint. So ein bisschen. Wie waren denn deine ersten Zugänge zu Musik eigentlich? Wie bist du musikalisch sozialisiert worden und wie hat sich jetzt dazu gebracht, dass du mit einer Gitarre auf der Bühne spielst? Du spielst jetzt deine zweite eigene Tour, ne? Ich glaube im letzten Jahr, also als Headliner. Du hast ja viel als Vorband gespielt. Dass du jetzt als Main Act auf der Bühne stehst. Wie kam es dazu bei dir?
Also ich könnte jetzt sehr weit zurückgehen. Ich weiß ja nicht.
Ja, mach mal. Ja? Sehr gerne, sehr gerne.
Okay, also mit 6 Jahren habe ich schon auf diversen Familienfeiern auf Stühlen gestanden und habe Telefonmann von Helge Schneider gesungen. Das war so, glaube ich, mein erster wirklicher Zugang zu Unterhaltung oder Musik irgendwie und oder Kunst auch. Und das kam vor allen Dingen durch meine Eltern, durch meinen Papa, der immer irgendwie, ja, Plattensammlung hatte, viel Musik gehört hat, CD-Regale, da erinnere ich mich gut dran. Und irgendwie auch immer mit interessanten Sachen und ja, ich erinnere mich an so ein Video, was wir letztens mal irgendwann gefunden haben in so einer Kiste, so eine VHS irgendwie noch, so von früher, da war ich 3 Jahre alt oder so. Und da bin ich so mit meinem Bruder drauf zu sehen, wo ich ziemlich abdance zu einem Song von den Flower Pornos, die Band von Tom Lever aus Duisburg. Und der Song war Kiosk. Und keine Ahnung, das hat sich, glaube ich, so voll in meine Haut gebrannt. Und ja, und dann später, irgendwann habe ich mit 7 Jahren, habe ich dann irgendwie angefangen, Keyboard zu spielen, Keyboard-Unterricht bekommen, weil bei uns in der Wohnung hatten wir keinen Platz für ein großes Klavier oder so, nicht so ein schönes Keyboard. Und ja, habe darauf dann irgendwie so Lieblingssongs und so weiter versucht nachzuspielen. Habe viel Ärzte gehört in der Zeit. Ja, damit fing das so an. Und dann irgendwann später, so mit 11, habe ich irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen. Beziehungsweise erst habe ich Bass gespielt, weil ich ja so gerne Bass spielen wollte, wegen Rott von den Ärzten. Und mein Kumpel Gérard, der hatte nämlich schon eine Gitarre und dann haben wir so angefangen, irgendwie zusammen ein bisschen zu spielen. Und dann ist er aber nach Thailand gezogen mit seiner Familie, weil die Mutter war aus Thailand. Und dann sind die dahin gezogen und alleine Bass spielen hat dann keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen mit Gitarre. Da war ich so 12, 13. Und mit 13 habe ich dann meine erste Band gegründet. Genau, und so fing das dann an. Viel gespielt, viel gespielt, viel gespielt. Jugendzentren, alles, was man so macht mit 13, 14. Und dann, ja, irgendwann hat die Band sich aufgelöst. Wir hatten so eine kleine Karriere sogar. Das gab es bis, ja, glaube ich, 18, als wir 18, genau, 18, 19, da haben wir gerade Abi gemacht. Da hat die Band sich dann aufgelöst. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Solo weiterzuspielen.
Ganz kurz, du hast gesagt, kleine Karriere. Wie hieß die Band und was war der Höhepunkt der Karriere?
Ja, die Band hieß nur so. Das
auch schon auf Deutsch gesungen damals?
Ja, wir haben schon auf Deutsch gesungen und ich glaube mit 13, 14 auch wirklich angefangen, sofort Lieder zu schreiben. Also das war... wir haben auch ein bisschen so gecovert und so, wie man das am Anfang macht, aber dann wurde uns schnell gesagt, ey, spielt doch mal eure eigenen Lieder lieber oder fangt doch mal an, Lieder zu schreiben. Das ist doch viel cooler. Und unser Höhepunkt war wahrscheinlich, als wir einen goldenen Bravo Otto gewonnen haben.
Der Bravo Otto.
Ja.
Stimmt. Wofür gewinnt man den? Das war...
In dem Fall war das so ein Wettbewerb von der Bravo tatsächlich.
Ganz dunkel sagt man das, was ich war eher Bravo Sportleser damals, aber jetzt sag mal,
Entschuldigung. Genau, da ging es darum, irgendwie, sie haben die beste Schülerband gesucht oder sowas. Und irgendwie haben wir uns da so durchgemogelt und waren plötzlich in der Bravo, was richtig schräg war, weil eigentlich waren wir ja kleine Punks. Eigentlich fanden wir das richtig uncool zu der Zeit. Und trotzdem, so im Nachhinein, ist es eigentlich ganz schön zu haben, so diesen Einblick auch in diese merkwürdige Star-Welt. Wir waren da irgendwie auf dieser Bravo-Supershow 2005 oder so. Und haben da vor 12.000 Leuten ein Konzert gespielt, haben darauf bestanden, dass wir live spielen. Als ich irgendwie den ersten Akkord gespielt habe von der Gitarre, habe ich gemerkt, die Gitarre ist irgendwie völlig verstimmt. Das war total absurd. Ja, und schön irgendwie. Genau, das war so der Höhepunkt. Und dann gab es ein Riesendrama. Also da gab es wirklich richtig, wir hatten sehr früh ja so eine richtige kleine Bandgeschichte mit Management involviert. Und dann die Eltern haben sich irgendwie quergestellt und die wollten dann teilweise irgendwie das Management für uns machen und haben sich dann hinterrücks mit der Plattenfirma getroffen und dann, also so richtig alles total chaotisch.
Müssen wir mal eine Extra-Folge nur zu dieser Band machen.
Wir waren halt minderjährig und eigentlich auch viel zu jung für diesen ganzen Scheiß und ich bin auch richtig froh, dass das alles nicht geklappt hat. So konnte ich mich irgendwie ganz normal entwickeln, glaube ich. Ja.
Und dann, wie kam es denn dann zu Lampe? Und die Frage damit verbunden, war das vielleicht gut, dass ihr solche Erfahrungen auch sehr früh gesammelt habt und das hat es auch deinen Blick vielleicht verändert auf das Musikmachen und das Drumherum?
Ja, absolut. Also ich glaube, das war zu der Zeit, als wir da drin steckten, das Schlimmste, was passieren konnte. Aber als wir, als ich dann irgendwie da rausgewachsen bin und reflektiert darauf zurückgucken konnte, dachte ich auf jeden Fall, dass das das Beste, was passieren konnte. Und wie war die Frage nochmal?
Naja, nee, das war die Antwort eigentlich auf die Frage, ob das gut war, dass du das früh erlebt hast und dass dein Blick so ein bisschen auf dein Musikerleben jetzt verändert hat und wie es dann zu Lampe kam. Das waren die beiden Fragen.
Genau, Lampe kam dann. Ich glaube, so die ersten Songs für Lampe habe ich angefangen zu schreiben, da so Anfang 20. Da wusste ich aber noch nicht, dass das Lampe ist. Da bin ich noch unter meinem eigenen Namen aufgetreten. Da war ich viel so in so einer Kleinkunst-Kabarett-Szene unterwegs. Ich bin nach dem Zivi direkt nach Berlin gezogen. Wollte auch so ein bisschen, glaube ich, Abstand von dieser Zeit haben mit dieser Schülerband und so, wollte einfach da raus aus dem Ruhrgebiet, ich komme ja aus Essen und war dann in Berlin und habe hier so, wollte immer noch Musik machen und bin dann immer so zu offenen Bühnen gegangen, zum Beispiel in der Scheinbar, da bin ich so gelandet, das ist so ein Laden, wo viele Comedians, KabarettistInnen etc., irgendwie so laufen lernen und da war ich dann fast jeden Tag, also die haben von Mittwoch bis Samstag immer so eine Open Stage gehabt, wo ich dann immer so ausprobiert habe, dann habe ich irgendwie einen Song geschrieben, bin dahin, am nächsten Tag nochmal wieder nach Hause, nochmal umgeschrieben oder so, dann wieder hin, man hat da immer so 7 Minuten bekommen und konnte da einfach machen, was man wollte und da fing das, glaube ich, für mich eigentlich eher so am meisten an, dass ich so ernsthaft darüber nachgedacht habe, was will ich eigentlich machen? Und daraus hat sich dann über die Jahre so ein bisschen das Bedürfnis, glaube ich, entwickelt, wieder eine Band zu haben, weil ich die ganze Zeit so alleine war. Und diese Kleinkunst-Comedy-Szene, die haben auch immer, ich passte da nicht so richtig rein, konnte das irgendwie abdecken, aber die haben immer gesagt, das ist zu viel Musik, aber zu wenig Comedy. Und bei den Musikleuten war es dann aber irgendwie oft so, es ist zu viel Comedy und zu wenig Musik. Und ich war immer irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch und immer so dazwischen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, weil ich da ja auch einfach herkomme, ich mache Musik. Und das ist unterhaltsam, ja, das bringt auch Humor mit, hey, aber es ist in erster Linie Musik. Und dafür brauche ich wieder eine Band. Und ich habe mit 25 angefangen, Musik nochmal zu studieren tatsächlich. An der Popakademie in Mannheim.
Hast du einen Preis gewonnen, glaube ich, da, ne? Ein Stipendium, ne? Stipendium hast du gewonnen.
Ja, ich habe da mal so ein Stipendium, abgesahnt. Das war super, weil damit konnte ich so die ersten Demo-Aufnahmen irgendwie bezahlen. Also ich habe das direkt in die Musik gesteckt, alles. Beziehungsweise an die ProduzentInnen von der Pop-Akademie, die da ja auch, also man kann da Producing und so weiter studieren. Und dann ist das so gedacht, dass die Leute miteinander irgendwie sofort zusammenarbeiten und die Bands mit den ProduzentInnen und so weiter. Und dann gab es halt Geld und irgendwie haben die in diesem Producing-Studiengang, glaube ich, gelernt, dass man auch nichts umsonst machen darf. Und das ganze Geld ging dann tatsächlich an diese Leute, die das produziert haben. Aber das war auch alles nur so ein Versuch und ja, genau. Ja, und da fing das dann an, da habe ich tatsächlich, also an der Popakademie, als ich da angefangen habe, 2013, da habe ich Leute wieder kennengelernt, die irgendwie Musik machen, die Instrumente spielen und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel Julian kennengelernt, der bis heute bei Lampe dabei ist und quasi meine Band ist.
Jetzt sind, vielleicht ganz kurz, wie kamst du zu dem Namen Lampe?
Das ist eine witzige Geschichte, die auch eigentlich zurückreicht in meine Kindheit. Und zwar hatte ich in der Grundschule einen Freund, den ich immer noch habe, der heißt Ernesto. Und mit Ernesto hatte ich in der Grundschule, da war Gérard, den ich auch vorhin erwähnt habe, auch schon dabei. Da hatten wir zusammen in der Grundschule eigentlich die allererste Band. Also vor dieser Nur-So-Band hatten wir da auch schon eine Band in der Grundschule, aber wir hatten weder Instrumente, beziehungsweise irgendwie, ich hatte ein Keyboard, Ernesto hat Klavier gespielt, so ungefähr. Wir konnten aber nicht wirklich spielen, wir wollten einfach nur auf dem Schulhof erzählen, dass wir eine Band haben. Und natürlich braucht man einen Bandnamen, um das erzählen zu können. Und Ernesto hatte die Idee, diese Band damals Heizung zu nennen, beziehungsweise Generation Heizung. Und ich finde, dieser Name ist bis heute eigentlich ein guter Bandname. Und ja, als es dann irgendwie ein bisschen akuter wurde mit meiner Band, ja, als ich dann wieder eine Band gründen wollte, da war ich zufällig in Kontakt mit Ernesto. Ich weiß nicht, ob ich gerade in Essen zu Besuch war oder am Telefon, das kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, wie würdest du denn heute eine Band nennen eigentlich? Also diesen selben Menschen habe ich das gefragt. Und da meinte er sofort, ja, Lampe. Und dann habe ich gesagt, ja, genial. Und so ist es passiert. Und ich glaube, er hatte am Tag vorher den Film Anchorman geguckt. Und da gibt es so eine bekannte Szene, wo über eine Lampe gesprochen wird. Und ich glaube, da hatte das her.
Okay. Krass, aber da hast du die Geschichte schon oft erzählt mit dem Namen? Ja, bestimmt, ne?
Zwei, dreimal.
Zwei, dreimal, okay. Ja, auf jeden Fall spannend. Ne? Generation Heizung, auf jeden Fall sehr weitsichtig, ne? Das schon alles vorausgesehen damals.
Total. Und ich finde, das klingt wie so ein Elektro-Duo oder so.
Ja, absolut. Genau, letzte Frage dazu. Ich meine, auf der Pop-Akademie lernt man ja einen anderen Schlag Menschen kennen als zum Beispiel bei der die Leute, die in der Scheinbar auftreten. Mhm. Welche Leute waren denn dir näher oder hast du da Leute getroffen, die dich auch inspiriert haben? Ich glaube auch in der Scheinbar, ich meine auch, ich glaube, Bodo Wartke, Kurt Krömer, die ja auch ihre ersten Schritte gemacht haben, beziehungsweise aufgetreten sind. Welcher Schlag Menschen war dir da näher? Oder kannst du das überhaupt so sagen?
Also ich glaube, dass, also es gibt überall, glaube ich, irgendwie Leute, mit denen man connecten kann und wo man Schnittmengen findet. Wäre ja schlimm, wenn nicht. So, und die habe ich in der Scheinbar gefunden. Da gab es Leute wie zum Beispiel auch C. Heiland. Das war so ein Kabarettist, Musikkabarettist, mit dem mich eine enge Freundschaft immer noch verbindet. Dann, ja, weiß ich nicht, so Leute wie Sebastian Krämer habe ich da kennengelernt. Bodo Wartke auch mal getroffen. Und das sind natürlich irgendwie schon auch so Namen irgendwie aus dieser Songwriter-Welt oder so, die schon echt cool sind. Und ja, nee, also ich kann eigentlich gar nichts Böses über die Leute da sagen. Und an der Popakademie war es eigentlich auch so, dass es, klar, da gibt es auch vielleicht Leute, die irgendwie andere Ziele verfolgen oder so als man selbst. Das alles
genau, also es war jetzt auch gar nicht
kommerzieller.
So im Gossip gemeint, genau, sondern es nur vielleicht ein anderer Ansatz ist, also der vielleicht
genau.
In der Pop-Akademie geht,
naja, vielleicht voll.
Nicht in scheinbar so.
Voll, das ist, das sind zwei komplett gegenteilige Welten. Also genau. Bei der Pop-Akademie ist es halt schon so, dass da Leute irgendwie nach so einem kommerziellen Erfolg suchen, ne? Und nach Wirtschaftlichkeit ringen oder sowas. Und in der Scheinbar ist es irgendwie, das findet da gar nicht statt. Also da ist es eher so, ich probiere mal jetzt was aus. Das mischt sich mit Leuten, die vielleicht schon etabliert sind oder irgendwie größer sind, die da ihre neuen Gags oder so ausprobieren. Diese Leute, die erfolgreich sind, die gibt's da auch. Aber das mischt sich mit so einem Dilettantismus oder sowas irgendwie. Und bei Pop-Akademie ist es natürlich alles so auf Professionalität aus. Aber selbst da, selbst in diesem professionellen Gefüge, findet man Leute, die irgendwie mit diesem ganzen Scheiß gar nichts zu tun haben wollen. Und das ist total schön, eigentlich zu wissen, dass selbst da ja irgendwie Leute sind, die keine Ahnung, die das alles ein bisschen entspannter sehen und irgendwie nicht so auf Kommerz aus sind oder sowas.
Hast du ganz am Anfang erzählt, dass du schon mit 6 auf Stühlen standest und zum Telefonmann von Helge Schneider Leute unterhalten hast. Ist das generell was dir Spaß macht, Leute zu unterhalten? Und jetzt gar nicht als Bewertung, aber auch Alleinunterhalter zu sein? Oder inwiefern hat sich das auch geändert über die Jahre bei dir vielleicht?
Also ich bewundere immer Bands, die keine Ansagen machen.
Ich finde es auch großartig.
Ich finde es einfach
ja, ich cool. Ich hoffe immer, dass sie es nicht mal. Ja, okay.
Ich find immer irgendwie so die Musik für sich zu sprechen, also die Musik für sich sprechen zu lassen. So, das ist schon echt eine große Kunst und das finde ich sehr beeindruckend, wenn das Leute können. Ich persönlich kann das nicht. Ich muss das irgendwie immer brechen. Also es gibt natürlich Momente oder es gibt so Übergänge, wo ich mal nichts sage oder nur mal irgendwie kurzen Satz oder sowas. Aber ich weiß nicht, wenn ich auf dieser Bühne stehe, dann sprudelt es ein bisschen aus mir heraus manchmal. Ich kann mich da gar nicht so richtig zurücknehmen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich rede zu viel. Im Nachhinein kriege ich aber auch oft das Feedback, dass gerade das zwischen diesen Songs und auch diese Kombination mit den Songs dann irgendwie so ein Gesamtpaket gibt. Und dass das dann irgendwie für viele auch sehr unterhaltsam ist. Ja. Und manchmal glaube ich auch, dass es irgendwie Geschichten gibt, die ja zu Songs führen und die man gerne noch so ein bisschen teilt. So, oder die ich gerne auf der Bühne dann noch so ein bisschen teile. Aber eigentlich im Herzen bin ich jemand, will ich immer so Indie-cool sein und einfach nichts sagen.
Hat das mit den Ansagen auch was zu tun mit einer Art von Fanbase oder von Bekanntheitsgrad? Also ich stelle mir vor, wenn man jetzt als Vorband von jemandem spielt, dass man natürlich auch dann versucht, nochmal vielleicht mehr zu erklären und sich vorzustellen und zu sagen, hier vielleicht auch den einen oder anderen Witz zu machen, um einfach auch nochmal sich bekannter zu machen oder sich dem Publikum ans Herz zu legen. Und je größer man wird, beziehungsweise wenn du jetzt als Hauptact auftrittst, dass das dann in solchen Fällen auch immer mehr wegfallen kann bei dir? Kannst du das vorstellen?
Klar, also ich glaube, gerade wenn da Publikum vor dir steht, was dich überhaupt gar nicht kennt, dann ist es schon gut, wenn man irgendwie auch so ein bisschen was von sich preisgibt und vielleicht ein bisschen was erzählt, auch zwischen den Liedern. Oft ist es ja wirklich so, dass ja bei Vorbands irgendwie niemand zuhört oder irgendwie alles sehr laut ist und es gab auch schon Situationen, wo das bei mir so war und ich dann irgendwie gar keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu erzählen. Dann habe ich irgendwie so meine Songs noch so gespielt. Aber das passiert zum Glück sehr selten. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, je offener ich dann irgendwie auf diese Leute zugehe, desto offener werden die auch mir gegenüber.
Mhm. Absolut. Ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, bevor du jetzt auf Tour gehst und dein Album veröffentlichst, was so geschrieben wird über dich. Und was ich immer rauslese, ist, also man muss vielleicht sagen, du hast bei vielen Acts als Vorband gespielt, auch deutschsprachigen Techniken, Olli Schulz vor allem. Ist jetzt, wenn du auf Tour gehst, beziehungsweise, ich habe nur Positives gelesen immer. Das ist so, ich habe so gedacht, krass, die schreiben alle so, also aus den Zeilen liest man, so die wünschen dem einfach jetzt alle, dass das eine richtig schöne Tour wird. Also es wird einfach dir von Herzen gewünscht, so dass das jetzt mal, dass du es so erarbeitet oder so verdient hast, jetzt da als Hauptact zu spielen und diese ganzen großen Bands, beziehungsweise Olli Schulz, Kapelle Petra, Fortuna Ehrenfeld, eröffnen den Abend für dich. Das hast du dir ja scheinbar auch aufgebaut. Was macht es mit dir, wenn du sowas liest? Du hast bestimmt auch sowas im Vorhinein gelesen. Oder wie ist so dein Gefühl gerade?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass diese Idee, die wir da so hatten, dass wir irgendwie diese etablierten großen Bands einladen und fragen, ob die bei uns irgendwie im Vorprogramm spielen wollen, dass diese Idee sehr gut bei Leuten gerade ankommt oder dass das irgendwie resoniert. Und das freut mich total zu sehen. Also ich bin, fühle mich auch total geehrt, das machen zu können irgendwie. Also es ist irgendwie, fühlt sich das gut an, dass da so Leute sind, zu denen ich ja auch raufschaue, die irgendwie schon so viel geschafft haben mit ihrer Musik, dass diese Leute dann irgendwie mich scheinbar mögen und das irgendwie mittragen und mich da so komplett unterstützen. Und ich finde, das ist auch so die Essenz von Support. Und deswegen finde ich das ja so schön, dass das jetzt wirklich mein krasser Support ist.
Von wem kam der Vorschlag und musstet ihr auch darum kämpfen eigentlich?
Also wir hatten ein Treffen mit meiner Booking-Agentur und da saß ich am Morgen vorher, also mittags war das Treffen und ich habe mich mit meinem Manager zusammen getroffen am Vormittag und dann haben wir überlegt, was machen wir denn, was erzählen wir denn jetzt irgendwie, wir wollen ja gerne auf Tour gehen und so und und dann hatten wir so einen spontanen Einfall dazu und dachten, lass das doch einfach mal umdrehen mit diesem Support. Wir kennen doch jetzt mittlerweile Leute und das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie relativ schnell auch Konzerte irgendwie zu spielen. Weil im Moment ist es ja auch so, dass auch viele Bands so in meiner Liga, sag ich mal, echt Probleme haben, Tickets zu verkaufen und VeranstalterInnen und Booker auch irgendwie oft einfach dieses Risiko gar nicht gehen können. So. Und mit so großen Namen im Gepäck ist es natürlich irgendwie ein Argument mehr, dass man vielleicht hofft, dass da irgendwie Leute kommen. So, ne? Soll jetzt natürlich nicht so rüberkommen, als hätten wir das gemacht, nur um Tickets zu verkaufen. Das natürlich nicht. Aber ein bisschen schon.
Ja, absolut. Aber musstet ihr darum kämpfen bei den Bands eigentlich? Oder war sofort klar, es ging nur um die Termine und.
Nee, ich hab irgendwie, wir haben das den Booking-Leuten erzählt, die fanden die Idee super und dachten, ja, wissen denn die Bands schon Bescheid? Und so, nö. okay, dann legt mal los. Und dann habe ich in mein Handy geschaut, wen ich da so drin habe Und dann habe ich irgendwie diese ganzen Pappenheimer angerufen. Und die haben sich alle kaputt gelacht am Telefon und meinten, sofort sind wir dabei. Geile Idee, machen wir. Also es war irgendwie von vornherein, war gar nicht die Frage, ob das jetzt irgendwie problematisch oder schwierig wird umzusetzen. Die Termine zu finden, war dann tatsächlich noch so ein bisschen die Hürde, ne, weil die Bands, die gehen ja auch selber auf Tour und so weiter, aber wir haben es irgendwie hinbekommen, dass wir Termine gefunden haben, wo alle konnten. Und ja, so ist es passiert.
Jetzt hat das Publikum dich als Mensch ein bisschen kennengelernt, Lampe, lieber Tillmann. Und du gehst ja jetzt mit dem Album auf Tour. Und über das Album möchte ich gerne mit dir sprechen. Und es heißt Prima. Dein letztes Album heißt, große Empfehlung auch für das letzte Album, Viel Potenzial heißt es, ist schon 5 Jahre her, glaube ich, dass erschienen ist, mit einem Album, das heißt Prima. Wie kamst du zu diesem Album und warum heißt es Prima?
Also das erste Album, Viel Potenzial, was du gerade erwähnt hast, das kam ja 2019 im Dezember ungefähr, kam das raus. Und dann, das war ja kurz vor der Corona-Pandemie. Und dadurch ist damit gar nichts passiert. Wir wollten damit halt auch auf Tour gehen. Das fiel dann alles aus. Und dann war ja sowieso erstmal 2 Jahre irgendwie Pause gefühlt. Und als es dann wieder so losging, da fing das an für mich irgendwie wieder mit Live-Spielen und so weiter. Und in der Zeit habe ich dann auch wieder irgendwie angefangen, eine Motivation dafür zu entwickeln, überhaupt Songs zu schreiben. Und das sind so die Songs, die auf Prima gelandet sind eigentlich. Die, die sind so in dieser Post-Corona-Zeit irgendwie entstanden. Und Prima, dachte ich, ist erstmal auch einfach ein gutes Wort. Es ist irgendwie positiv. Es ist aber auch irgendwie ein bisschen outdated oder sowas. Und ich glaube, das ist irgendwie, weiß ich nicht, die Songs sind zusammengekommen und am Ende dachte ich, prima. Jetzt habe ich wieder ein Album.
Auf dem Albumcover nimmst du aber auch, glaube ich, so ein bisschen Prima Ballerina auf, ne? Dieses Bild. Wie kam es zu dem Albumbild?
Tatsächlich, ja, genau. Also das ist eine Assoziation mit diesem Albumcover. Da sieht man mich, als ich mit 5 Jahren noch Ballett gemacht habe. Und da war ich auch, wahrscheinlich irgendwie schon, hatte ich so eine Ahnung davon, was in meiner Zukunft passieren wird, weil ich posiere da mit den Armen über meinem Kopf und das sieht so ein bisschen aus wie eine Glühbirne. Und das fand ich einfach so schön. Und das Foto ist einfach ein tolles Foto. Und so ist das dann irgendwie, war irgendwann die Idee da, warum nicht das als Cover? Und der Name Prima war schon vorher da und dann auf einmal diese Prima Ballerina oder Ballerino-Sache, das irgendwie hat das alles gepasst. Es hat einfach so zusammengepasst für mich.
Das heißt Prima, beziehungsweise Primus ja auch eins oder der Erste. Jetzt stehst du wieder vorne und singst als Headliner auf deiner Tour. Wie fühlst du dich denn ganz vorne? Oder beziehungsweise, ich habe auch Überschriften, die sind vom Backliner zum Headliner. Wo fühlst du dich denn da am wohlsten? Ich glaube, du hast dich auch nicht unwohl gefühlt als Vorband von großen Bands, ne? Genau.
Voll. Ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist schon so, dass ich immer den großen Traum hatte, mit meiner eigenen Musik irgendwie Leute anzulocken und da selber auf der Bühne zu stehen und irgendwie davon leben zu können, so, ne? Und ich glaube, ich fühle mich wohler, wenn ich das machen kann, wie ich das möchte. Und als Vorband bist du im Grunde genommen auch immer so eine Art Dienstleister oder so. Also du willst ja auch irgendwie, du gehst auf das Publikum ein, was immer anders sein kann, und versuchst irgendwie diesen Leuten einen guten Start in diesen Abend irgendwie so hineinzubringen. Und dann, wenn der Abend losgeht, wenn es richtig geil wird, so dann bist du halt schon wieder weg. das klingt sehr traurig, aber es ist es natürlich auch gar nicht. In meinem Fall war es ja sogar so, dass ich dann halt irgendwie anfangen musste zu arbeiten. Also ich habe für Matzen als Backliner gearbeitet, für Olli Schulz als Backliner gearbeitet. Also ich habe dann erstmal irgendwie Vorband gemacht und bin dann irgendwie in mein Kämmerchen quasi am Bühnenrand und habe irgendwie die Gitarren gestimmt. Es ist auf Dauer sehr anstrengend, so einen Doppeljob zu machen. Aber es hat auch irgendwie total Spaß gemacht und Sinn ergeben. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn ich das alleine machen kann und Leute wirklich dahin kommen zu meinen Konzerten, dann erfüllt mich das natürlich viel mehr. Und das habe ich auch auf meiner ersten Tour im Oktober letzten Jahres habe ich das erlebt. Da war ich total überrascht, dass die Leute, die da hingekommen sind, die Lieder kannten. Und dieses Gefühl ist halt einfach der Wahnsinn. Ne? Also dann kommen da wirklich irgendwie eine Handvoll Leute, denen diese Lieder, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, irgendwas bedeuten. Und dann singt man da zusammen irgendwie sich durch den Abend. Und die kennen das schon. So. Und wenn man ein Vorband ist, dann kennen die meisten das nicht. Und dann muss man erst mal sich irgendwie vorstellen und das ist dann so ein bisschen Arbeit, sich so, ist einfach anstrengender, glaube ich.
Ich bin jetzt kein Fan davon, Bands zu vergleichen, das klingt so wie, aber trotzdem habe ich im Vorhinein so ein bisschen gedacht, Karls, alle, die da Vorband spielen jetzt bei dir, Lumpenpark, Kapelle Petra, Fortuna Ehrenfelden, Olli Schulz, Das sind alles Fans, die auch Lampe mögen, beziehungsweise andersrum, wahrscheinlich ist die Schnittmenge einfach sehr, sehr groß. Du hast eben gesagt, dein schönstes Kompliment in Anführungsstrichen war, dass jemand gesagt hat, eigentlich finde ich deutschsprachige Musik richtig schlimm, aber deins war okay. Wie ist denn dein Zugang zu dieser, zu deutschsprachiger Musik, beziehungsweise wenn du deutschsprachige Musik hörst, und das sind ja alles deutschsprachige Bands, hast du das auch oft? Könntest du diesen Satz eigentlich auch sagen zu jemandem?
Also nicht pauschal. Also ich finde, glaube ich, englischsprachige Musik mit schlechten englischen Texten von nicht englischen Muttersprachlern, finde ich oft genauso blöd. Also nur kriegen das vielleicht mehrere Leute oder einige Leute dann irgendwie nicht sofort irgendwie mit, so wenn der Text nicht so ganz hinhaut oder so. Ne? Aber also es gibt natürlich auch schlechte deutsche Texte und es gibt auch schlechte englische Texte. Aber es gibt auch gute Texte und sehr gute Texte und geniale Texte. In allen Sprachen wahrscheinlich. Deswegen, also ich glaube, ich würde das gar nicht so auf eine Sprache beziehen, sondern eher auf den Geschmack.
Was sind denn für dich geniale Texte, beziehungsweise sehr gute Texte? Was muss ein sehr guter Text können?
Also ich glaube, für mich ist es immer wichtig, dass es so eine Ambivalenz gibt, dass es irgendwie ja, auf der einen Seite vielleicht irgendwie todtraurig sein kann, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, irgendwie fröhlich, lustig sein kann. Also wenn das so gleichzeitig passiert, das finde ich irgendwie total spannend. Und ja, so Bands wie Kapelle Petra oder auch Fanny van Dunn schafft das, oder auch auf so eine ganz trockene Art und Weise, oder Peter Licht. Oder,
danke, ich musste nämlich ganz viel an Peter Licht auch denken, als ich das Album gehört habe. Ja,
ja, bin ich großer Fan, total. Und witzigerweise, vor einer Woche oder so, da habe ich mich total gefreut, da hat Peter Licht bei mir bei Instagram Follow gedrückt, und jetzt guckt Peter Licht immer meine Sachen. Und ich war mal auf einem Peter Licht-Konzert, da habe ich gerade die Band Lampe angefangen, und da habe ich mir ein Buch von ihm gekauft auf dem Konzert, und habe um eine Widmung gebeten, und da hat er mir eine Lampe in das Buch eingemalt.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Genau, also gute Texte müssen mich auch irgendwie einfach berühren, emotional. Also die brauchen auch irgendwie eine Emotionalität immer für mich. Element of Crime ist so eine, also textlich für mich irgendwie deutschsprachig. Also wenn da jemand sagt, deutschsprachige Musik ist blöd, weiß ich nicht, was mit diesen Leuten falsch ist.
Ja. Also es gibt viele Referenzen, glaube ich, also oder Menschen, an die man denkt, wenn man deine Musik hört, aber eben nicht nur an einen und es ist irgendwie kopiert, sondern es ist einfach ein sehr schöner, ich glaube, es ist auch so ein Lampe-Stil, ne? Also ich glaube mittlerweile, oder Leute sagen auch, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach so dieser Lampe-Sound, der natürlich eine Leichtigkeit immer in seine Songs bringt, durch dieses, ich kann auch sehr gut über mich lachen oder ich muss auch ein bisschen über mich lachen. Aber gleichzeitig haben viele, kann man auch Texte als ja, mit einer gewissen Schwere lesen und sehen. Wir steigen vielleicht mal direkt ein mit dem ersten Song auf dem Album. Das heißt, der heißt Welthit, und da berichtest du darüber, dass du eigentlich dir gedacht hast, dass du einen Welthit geschrieben hast, aber irgendwie scheint das doch nicht so gewesen zu sein. Du hast gedacht, der Text ist gut und deine Akkorde, drei Akkorde oder die Akkorde, die du dir ausgedacht hast, das wird alles zum Welthit, aber scheinbar nicht. Und da merkt man ja schon gleich, du musst eigentlich über dich, du machst dich über viele Sachen wahrscheinlich lustig, aber das kannst du gleich nochmal sagen. Einmal über diesen Traum von jedem, so ein Welt zu schreiben, dann auch gleichzeitig dieses, ich brauche eigentlich nur drei Akkorde. Und ich meine, wie viele Welthits gibt es, die auch nur mit drei Akkorden die Welthit geworden sind. So. Gleichzeitig könntest du ja auch mit deinen Produzenten am Song arbeiten, so dass es wirklich vielleicht ein Welthit wird. Nein, du machst es nicht, sondern schreibst ein Lied darüber, warum das jetzt, oder bist leider ein bisschen traurig vielleicht sogar, dass es kein Welthit von dir gegeben hat. Warum startest du mit diesem Song auf dem Album, und wie viel lässt du dir auch reinreden bei solchen Liedern, wo du auch ja, dich über dich über viele Sachen, glaube ich, ja, lustig machst, ist ein bisschen blöd, aber so ganz leise, immer so ein bisschen subtil auch eine gewisse Kritik mitlaufen lässt. Wie viel lässt du dir da reinreden?
Also ich habe schon so einen kleinen Zirkel an FreundInnen, die ich frage nach Feedback, wenn ich so an einem gewissen Punkt bin, und da lasse ich mir gerne viel reinreden. Aber das geht auch nur mit so einer Handvoll Leuten, ne? Also mit einem großen Vertrauen. Und ja, dieser Welthit, das ist der Opener von dem Album. Das war der letzte Song, den ich geschrieben habe, für das Album. Und der letzte Song, den ich aufgenommen habe, das war so irgendwie zwei Tage bevor ich, also ich war ja tatsächlich mit diesem Album im Studio zum ersten Mal so richtig, mit Simon Fronzek zusammen, der da auch mir geholfen hat beim Produzieren und beim Mixen vor allen Dingen. Und da war ich irgendwie gerade bei ihm im Studio, und ich glaube, das war der vorletzte Tag oder so, den ich hatte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da fehlt noch fehlt noch ein Song auf diesem Album und es, ich habe keinen Opener so richtig gehabt. Und dann kam der plötzlich so vorbei. Also das ist manchmal, und wenn so ein Song, glaube ich, so ganz zum Schluss noch irgendwie kommen möchte oder so vorbeikommt und du den dann irgendwie innerhalb von einem Tag schreibst, aufnimmst, dann hat das irgendwie eine Berechtigung, dann will dieser Song irgendwie aufs Album. Und das sind oft, glaube ich, irgendwie die schönsten Songs, die dann so noch so in letzter Sekunde passieren. Und thematisch, ja, also was du sagst, stimmt. Es ist natürlich traurig, dass es, also wer weiß, der Song ist ja noch nicht draußen, vielleicht wird es ja wirklich ein Welthit.
Das stimmt, ja.
Aber das war eher immer so ein Running Gag, den ich so hatte mit meinem Papa. Der hat immer gesagt irgendwie, ja, Welthit, Junge, du brauchst mal einen Welthit. Und ja, jetzt habe ich einen. Das war so die Idee. Jetzt kann er das nicht mehr sagen. Ich habe doch einen Welthit.
Das ist großartig. Das ist sehr großartig. Also ich finde sowieso, viele Lieder muss man auch einfach hören. Und ich will jetzt auch gar nicht alle Lieder zerreden, aber vielleicht können wir so ein paar mal ein bisschen antippen. Du singst über Meetings, die Vor- und Nachteile von Meetings, beziehungsweise eigentlich nur die Nachteile von Meetings, mehr verraten wir nicht. Du redest, singst darüber, dass du viel alleine machen musst. Immer mit so einer, ja, ich habe das Gefühl, du musst, ich musste die ganze Zeit schmunzeln, als ich dieses Album gehört habe, weil du tippst ganz oft dieses an, kenne ich, und ich glaube, als du auch, ich glaube, diesen Song hast du auch mal auf dem Hurricane 2023 gespielt, und da sind die Leute, die nicken dann kurz, ja, kenne ich, und dann sind die alle beim Refrain schon dabei und können mitsingen. Du bist aber auch schon kritisch unterwegs, würde ich sagen, gesellschaftskritisch unterwegs, aber immer nicht so richtig explizit, sondern auf eine sehr humorige Art und Weise. Wie wichtig ist denn dir, dass du sagst, das müssen die Leute kennen, versus das muss nur ich kennen, und alles, was, weil ich das kenne, bringe ich das jetzt an die Leute. Muss das immer sowas sein, was die Leute auch kennen?
Muss es auf jeden Fall nicht. Meine Idee, wenn ich ein Lied schreibe, ist eigentlich, oder da, wo ich so das meiste raus schöpfe, das ist so mein tiefstes Inneres. Und dann gucke ich da so rein, in mich hinein, und gucke auf die ganz kleinen Details, die halt überall rumliegen. Und manchmal, es klappt nicht immer, aber manchmal klappt es, dass aus so einem ganz persönlichen kleinen Detail irgendwie sowas Allgemeingültigeres wird. Und dann plötzlich kennen das andere auch. Und wenn das passiert, dann ist das ein Glücksfall. Das klappt aber nicht immer.
Du singst, wie wichtig ist dir, ich glaube, Markus Wiebusch von Ketka hat das mal gesagt, man muss die Leute emotionalisieren, aber man darf deren Intellekt nicht beleidigen. Das ist ganz wichtig.
Ja, gutes Zitat.
Und es muss, ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis von, sag ich mal, explizites implizit zu machen. Also gar nicht immer direkt anzusprechen. Zum Beispiel, ich glaube, Männerfüße ist ein Beispiel bei dir dafür, wo ja schon eine eindeutige Gesellschaftskritik geübt wird, aber auf eine lustige Art und Weise und nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Du hast gerade gesagt, Nacktschnecken mit Hut sind okay. Warum sind die denn für dich okay eigentlich?
ich finde das Bild erstmal gut. Also kann ich mir vorstellen.
Gut, für den Zuhörer müssen wir kurz sagen, es gibt ein Lied auf dem Album, das heißt Cute Aggression oder Igel mit Socken. Und die magst du gar nicht. Du redest, das ist jetzt auch schon draußen sogar, glaube ich, ne?
Ja.
Manche Tiere sind für dich okay, aber Igel in Socken gehen gar nicht. Ja.
Mhm.
Nimm uns mal mit, warum denn die Igel mit Socken?
Ja, das ist zum Beispiel ziemlich random einfach. Ich habe mal so ein Bild gesehen, was das habe ich im Internet gefunden. Da, das war, ich weiß nicht, ob das KI generiert war, das könnte sein. Habe ich nicht weiter verfolgt oder nachgeforscht. Aber dieses Bild hat sich so in meinen Kopf reingebrannt. Und das war dieser Igel, der da so in der Hand gehalten wird irgendwie und die Füße nach vorne und mit so Socken und guckte da sehr dämlich irgendwie in die Kamera. Und ja, ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie, also es hat was bei mir ausgelöst. Also zum einen irgendwie auch süß und zum anderen einfach puren Hass. Ich weiß auch nicht, das kam irgendwie, das hat mich aus dem Konzept gebracht. Und dann habe ich diesen Song geschrieben. Und das ist vielleicht ja der kontroverseste Song von meiner Band bisher. Im Nachhinein steckt da tatsächlich sogar irgendwie eine ganz interessante vegane Botschaft drin. Ich weiß nicht, ob das sich transportiert hat. Aber es ist ja irgendwie so, dass wir, also dass Leute, die jetzt nicht vegan sind oder vegetarisch oder auch was auch immer, da ist es ja so, dass viele Tiere, oder die behaupten immer, dass sie alle Tiere irgendwie mögen, aber bei manchen Tieren machen wir dann irgendwie so eine komische Ausnahme. Bei Schweinen ist es irgendwie okay, die zu essen und zu töten deswegen, aber bei Hunden nicht oder bei Katzen. Warum eigentlich nicht? Und das, finde ich, schwingt so ein bisschen noch so mit. Und das ist eigentlich auch interessant.
Absolut, absolut. Diese Ebene habe ich gar nicht, habe ich so gar nicht wahrgenommen, aber sehr, sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall. Gibt es, du hast gerade gesagt, aus dem Konzept bringen ist was, was auch vielleicht dich manchmal antreibt oder beziehungsweise kann ein Mittel sein. Ist dieses, den Zuhörer in einem gewissen Maß aus dem Konzept zu bringen, etwas, was dir Spaß macht?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Trick, um ja, vielleicht irgendwie Interesse zu wecken oder so. Ja, mal kurz irgendwie etwas tun, was so völlig unerwartet ist. Da bin ich Fan von, auf jeden Fall. Das so ein bisschen
woher
so
kommt,
den.
Woher kommt denn das bei dir, dass du
ich glaube, das kommt von Helge Schneider wahrscheinlich. Das kommt von Dada, das kommt von Reinhard Grebe, anarchistischer Humor einfach. Das ist, glaube ich, mal kurz die Leute aus dem Normal rausholen. Das gefällt mir gut.
Können wir kurz über die Regenfrau sprechen, wie es zu diesem Song kam? Also wie kam es zu diesem Song? Warum ist er auf der Platte?
Das ist ein sehr alter Song von mir. Den trage ich schon sehr lange mit mir rum. Das war so tatsächlich einer der ersten Songs, die ich irgendwie geschrieben habe, als ich Lampe in so einer Bandkonstellation gedacht habe. Und ja, der hat irgendwie der hat an Aktualität gewonnen über die Jahre. Früher habe ich den gar nicht so richtig verstanden. Und mittlerweile durch Erderwärmung, Klimawandel und so weiter, ja, schwingt da sowas Neues mit für mich irgendwie, was, ich meine, das gab es natürlich auch schon vor 10 Jahren oder so, Klimawandel und so weiter, aber ich weiß nicht, ich habe das da nicht so richtig damit in Verbindung gebracht, aber als ich den dann wiederentdeckt habe und mal für mich irgendwie gespielt habe, da hat er mich plötzlich auf so einer Ebene irgendwie erreicht oder berührt und genau, und es gibt halt, also dieser Chorus, der ist entlehnt, sag ich mal, bisschen abgewandelt. Aus einem Märchen. Und das war so ein Hörspiel, was ich als Kind ganz oft gehört habe. Und das hieß, das Märchen heißt Die Regentrude. Und dieses Hörspiel, was es da gab, das ist, glaube ich, aus den 60ern oder so, keine Ahnung. Da ging es halt um diesen Feuermann, der die ganze Erde verbrennt. Und die Regenfrau ist halt eingeschlafen und zwei kleine Kinder müssen die Regenfrau suchen, um sie wieder aufzuwecken. Und das war mein allerliebstes Lieblingshörspiel, was ich früher gehört habe. Und da kommt so zumindest kommen diese Bilder her. Ja.
Dieses sich Kindliches zu bewahren, also wenn du, ich nehme wahr, wenn ich deine Songs höre, dass du in der Sprache immer bewusst sehr einfach bist. Also Wörter benutzt oder Sätze benutzt, die Menschen kennen, die in einem Alltag eine Rolle spielen und gar nicht zwingend immer so eine Metaebene aufbaust. Wie wichtig ist denn dir so ein, jetzt hast du gerade Märchen angesprochen, dieses Kindliche in dir, um Texte zu schreiben, gibt es das bei dir und wie bewahrst du dir das?
Ich hoffe, das gibt es bei mir, ja. Ich glaube, Kinder sind einfach die freisten Wesen, die wir so haben im Bereich Menschen. Also, die kommen ja auf Gedanken. Ich habe selber keine Kinder. War aber gerne Kind und kann deswegen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich glaube, und ich habe auch Freunde, die Kinder haben. Und da sehe ich das auch immer wieder, was die brabbeln einfach drauf los, ohne irgendwie eingefärbt zu sein von äußeren Umgebungen, die dieses Spiel auch zu haben. Das versuche ich auch immer irgendwie musikalisch zumindest irgendwie, dass das alles verspielt ist und auch dieses, ich weiß nicht, dieser, man spricht, glaube ich, in so kreativen Prozessen oder so spricht man von Flow-Zuständen, in denen man reinkommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Suche nach diesem inneren Kind. Also ich glaube, Kinder kommen ganz leicht in so einen Flow-Zustand, wenn die dann irgendwie spielen, über Spiel vor allen Dingen. Und da hinzukommen ist halt super schwierig, wenn du gerade deine Steuererklärung machen musstest irgendwie und in diesem Alltag drin hängst, der dich ständig vor irgendwelche Probleme stellt. Und da so rauszukommen, das ist für mich irgendwie eine total wichtige Aufgabe, wenn ich kreativ arbeite.
Wie schaffst du das denn? Ich meine, es fällt vielen Erwachsenen sehr, sehr schwer, glaube ich, das zu machen. Deswegen sind ja wahrscheinlich auch viele, viele erfolgreiche Songs, ich will jetzt gar nicht jetzt generalisieren, aber auch inhaltlich jetzt gar nicht so verspielt oder so mehrdeutig oder wie schaffst du das? Ist es Umgang mit Leuten? Sind das Freiräume? Wie schaffst du das?
Ich schaffe das nicht immer. Also das wäre schön, wenn ich das immer hinbekäme, aber das geht auch oft ganz geht ganz oft auch nicht irgendwie. Am besten schaffe ich das, wenn ich das Handy zur Seite lege, mich abkapsel von der Welt in irgendeinem Raum, ohne Fenster am besten. Wenn ich diesen Berg an To-Dos, den ich irgendwie häufiger auch mit mir rumtrage, wenn ich den entweder mal also abgebaut habe, also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss nicht eigentlich noch das und das machen, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Trick. Wenn ich das geschafft habe, mal für ein paar Tage irgendwie so Ruhe zu haben und mich dann wirklich auf die Sache zu konzentrieren, dann komme ich dahin, Und was ich auch gelernt habe über die Jahre, ich schaffe das ganz oft in Gesellschaft mit einer weiteren Person dabei. Ja, sei es befreundete SongwriterInnen, mit denen fällt es mir unheimlich leicht, irgendwie in so einen gemeinsamen Flow reinzukommen. Das finde ich immer total schön.
Es gibt sehr viel zu entdecken auf dem Album. Ich will jetzt gar nicht alle Lieder sagen, aber auf jeden Fall die Weltuntergangsparty noch. Kaputt optimiert. I Wanna Be Yours, auch finde ich sehr schöne Persiflage, vielleicht auch an über Liebeslieder. Und natürlich das letzte Lied, Resonanz. Bevor ich dir eine Frage zum Abschluss nochmal zur Resonanz stelle. Was ich in dem Album raushöre, und du kannst mir sagen, vielleicht, ob das in deinen Gedankengängen auch eine Rolle spielt, ist, dass es eine Balance gibt zwischen Schwere und Leichtigkeit bei Texten. Und je nachdem, wie die organisiert ist, beziehungsweise welche Schattierungen von Schwere und Leichtigkeit immer eine Rolle spielen, wird ein Lied albern, wird ein Lied, hat ein Lied einen erhobenen Zeigefinger. Welche Rolle spielt dieses Verhältnis von Schwere und Leichtigkeit bei dir, wenn du Texte schreibst? Denkst du darüber nach?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube erst nachher, also nachträglich. So währenddessen versuche ich irgendwie ja in diesem Song zu denken oder in irgendeinem Bild zu denken oder so, da bewerte ich das nicht. Aber klar, also im besten Fall findet man so eine Balance, ne? Also wenn es zu schwer wird, will das ja auch niemand hören. Und wenn es zu leicht wird, dann geht es vielleicht irgendwie auch an einen vorbei oder so. Aber tendenziell bin ich, glaube ich, schon auch Fan von leicht. Wenn's also so eine Band wie Teenage Fanclub ist für mich da auch ein, das ist so meine Lieblingsband, ein sehr gutes Beispiel. Also die schreiben so die leichtesten Popsongs, die man sich vorstellen kann. Aber wenn man dann, also vor allen Dingen, wenn man die einfach nur so nebenbei hört, dann können die hier rein und da rausgehen. So, ne? Aber wenn man dann irgendwie sich damit auseinandersetzt, dann öffnet sich auf einmal ein Universum. Und da ist dann so ganz viel irgendwie. Und wenn das gelingt, so dann, ja, dann glaube ich, hat man was richtig gemacht. Und das versuche ich natürlich auch immer.
Gibt es ein Lied, das dir besonders am Herzen liegt momentan, beziehungsweise bei dem du dich sehr freust, das auf der Tour zu spielen? Also vielleicht auch, wie es live sein wird dann. Gibt es da eins oder zwei, wo du auch gespannt bist vielleicht,
wie es wird? Ja, also im Vergleich zum ersten Album würde ich fast sagen, ist das zweite Album tendenziell etwas weniger humorig, obwohl da natürlich auch immer noch super viele humorige Stellen sind. Aber es gibt eben auch Songs, die halt so eine, weiß ich nicht, andere Ernsthaftigkeit jetzt vielleicht mitbringen. Und auf die freue ich mich total. Also zum Beispiel so ein Song wie Resonanz oder auch Ruf mich an ist so ein Song, wo ich versucht habe, ja, mich, also dieses, ja, mich selbst so ein bisschen rauszunehmen oder so und eher so kleiner zu machen und die Sache so eher in den Vordergrund zu stellen. Und ich bin echt gespannt, wie das mit den Leuten resoniert am Ende. Und ich habe Resonanz habe ich schon einmal gespielt und ich hatte immer den Eindruck, dass zum Glück irgendwie in diesem Lampe-Kosmos, dass da irgendwie, also diese Leute, die da zu diesen Konzerten kommen, dass die auch solchen Songs dann den Raum geben können. Und das freut mich dann total. Auf Welthit freue ich mich auch. Ja, und vor allen Dingen, weil wir jetzt zum ersten Mal mit einer Schlagzeugerin zusammenspielen werden, wird es, glaube ich, richtig nochmal eine neue Erfahrung, auch für uns auf der Bühne. Und das mag ich sowieso immer, wenn man in verschiedenen Besetzungen spielt, wie ich, hat man zwar länger irgendwie vielleicht, oder kann man länger dieselben Songs spielen, weil man die immer wieder in einem neuen Gewand neu entdecken kann. Das finde ich super.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das Album gehört habe. Wenn du so Text, ich lese jetzt mal einen Teil vor, in der Synchronschwimmgruppe ist seit Monaten niemand mehr aufgetaucht. Dafür sind wir aber so synchron wie nie. Wenn du so einen Text, so eine Zeile schreibst, sitzt du da eigentlich und lachst darüber, beziehungsweise musst schmunzeln darüber, weil du ja viele verschiedene Ebenen reinbringst. Jeder kann das so lesen, wie er das möchte. Und merkst du, damit verbunden die Frage, merkst du, das ist ein guter Song, wenn du mindestens einmal schmunzeln musstest in dem Song beim Schreiben?
Also klar, wenn man so einen Gedanken bekommt, dann ist es für einen in dem Moment selbst natürlich auch total witzig. In dem Fall, also die Zeile, die du gerade vorgelesen hast, da habe ich mit Tino Bommelino, kennst du den zufällig? Zusammen in einer WG gewohnt. Das ist ein Comedian oder Comic-Zeichner, macht auch Musik, ein total kreativer Geist und ein sehr wichtiger Mensch für mich auch in einer gewissen Phase gewesen. Wir haben zusammen gewohnt und haben uns oft einfach in der Küche irgendwie getroffen und haben Listen erstellt von Gedanken, die wir so hatten. Und das war zum Beispiel ein Gedanke davon. Und ich glaube, ich bin da durch die WG irgendwie gerannt, irgendwie mit einer Gitarre und habe irgendwie gesungen, immer muss ich alles alleine machen. Und lass doch einen Song daraus machen und so weiter. Und dann haben wir da angefangen, ganz viele Zeilen aufzuschreiben. Und das war eher so, wir hatten total viel Spaß daran, das zu tun und uns irgendwie Blödsinn dazu auszudenken. Was kann man alleine machen? Wenn man zum Beispiel in einer Synchronschwimmgruppe, wenn da keiner mehr auftaucht, das passt doch irgendwie. Und eher so in Gesprächen ist das entstanden. Also, und wir haben uns köstlich amüsiert darüber.
Wie schaffst du es eigentlich, so eine Leichtigkeit zu haben, die jetzt nicht ins Alberne abdriftet, aber die doch dazu führt, dass du viel über dich selber lachen musst? So wirkst du auf jeden Fall.
Ich glaube, es ist Unsicherheit.
Ah, wirklich? Aber es passt ja jetzt gar nicht zu diesem Alleinunterhalter sein. Oder ja, doch, gerade weil du...
Ich weiß es nicht. Also,
Wäre auch Bescheidenheit, dass man sagt, man hat nicht so viel.
Klar, also es war noch nie meine Art, irgendwie mit irgendwas anzugeben. Ich bin eher der Typ, wenn ich dann irgendwie was habe oder mache.
Machst einfach gute Sachen.
Nee, danke. Es ist eher so, dass ich immer denke, das, was ich mache, ist Schrott.
Das ist doch ein Songtitel fürs nächste Album vielleicht.
Ja.
Was mache ich? Ja.
Und das ist halt wirklich so ein vielleicht ein innerer Schweinehund oder so, den ich auch irgendwo, mit dem ich immer ringe und mit dem ich immer irgendwie ausführliche Gespräche führe. Und vielleicht muss ich den auch mal überwinden oder so. Das meinte meine Partnerin gestern noch zu mir irgendwie. Du musst mal aufhören, irgendwie immer alles, was du machst, so schlecht zu reden. Das ist doch voll gut. So. Und ich glaube mir das selber aber manchmal nicht. und traue dem Braten nicht oder so.
Vielleicht um das Gespräch abzuschließen, es gibt auf dem letzten Song auf dem Album, Resonanz heißt er, die schönen Zeilen, liebe Grüße an die Lehre, danke für die Resonanz. Und vielleicht am Anfang haben wir über Werbung gesprochen und darüber, dass du dazu verpflichtet wirst, bestimmte Zeilen in die Kamera, in eine Leere zu sprechen, beziehungsweise in ein Publikum, das du jetzt gar nicht vor dir hast. Ich wünsche dir, dass du am Ende sagen kannst, deiner Tour, danke für die Resonanz, dass es ganz viel gibt, was dich erfüllt und dass vielleicht die Erwartungen, die du auch hast an diese schöne Tour, wahrscheinlich auch auf persönlicher Ebene dadurch sehr berührend, dass diese ganzen Bands, die du unterstützt hast, jetzt mitspielen, dass du das sagen kannst, war richtig gut. In diesem Sinne, du darfst am Ende der Folge eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Möchtest du irgendwas empfehlen? Ein Album, ein Lied, gerne was Regionales, was Kleines und ein Buch, das du gelesen hast, das dich bewegt hat?
Ja, sehr gerne. Also Musik bin ich gerade. Was soll es für Musik sein?
Das kann ein Album sein, kann auch ein Song sein. Also ganz egal. Etwas, was dich beim Hören berührt hat oder inspiriert hat oder wichtig für dich war. Genau.
Ich möchte eine Band empfehlen aus Austin, Texas. Es ist eine sehr unbekannte Band. Aber wie ich finde, eine sehr gute Band. Und diese Band heißt Betty Junior, also wie Fledermaus Bat, aber Betty Junior. Das Album, was ich wärmstens empfehlen kann, ist Do A U E. So heißt das. Und davon der Song Table is Gone 2.
Okay, dankeschön. Und gibt es ein Buch auch?
Ein Buch auch. Vielleicht zwei Bücher.
Sehr gerne.
Die ich auch im Zusammenhang mit dem Album tatsächlich gelesen habe. Und zwar ist das, oder ich bleib bei einem Lied, einem Buch. Und zwar ist das ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe von Max Schröder, bekannt als der Hund Marie. Und Olli Schulz. Der übrigens auf dem Album auch Percussions eingespielt hat und so ein bisschen Drums eingespielt hat für mich. Und von ihm habe ich das wunderschöne Buch von Kay Tempest bekommen. Das heißt On Connection. Und es ist eine kurze Lektüre, also die sich schnell so wegliest. Ich bin sowieso nicht der größte, die größte Leseratte, sage ich mal, weil ich da oft abgelenkt bin und dann eine Seite lese und dann wieder nicht weiß, was ich gerade gelesen habe. das war aber so ein Buch in der Größe, was ich irgendwie gut verdauen konnte. Und es geht im Grunde genommen um kreatives Arbeiten und sich wieder mit sich und der Welt in Kontakt bringen. Und das ist total lesenswert und empfehlenswert.
On Connection von Kay Tempest, richtig?
Ja.
Ganz herzlichen Dank. Super, das war heute Milch und Kultur mit Tilman Klaas alias Lampe. Ich wünsche dir alles Gute für die anstehende Tour. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Tourtermine sagen. Es geht los am 25.10. in Heidelberg und eröffnet wird den Abend das Lumpenpack. Dann geht es weiter am 26.10. in Essen mit Kapelle Petra. Am 27.10. in Berlin mit Olli Schulz. 28.10. in Köln mit Fortuna Ehrenfeld und der Tourabschluss wird dann sein am 17.11. in Hamburg mit Matzen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst bei Milch und Kultur. Heute war Lampe dabei.
Ja, war doch ein schönes Gespräch.